Nein. Pfui. Der Puls ist schon wieder auf irgendwie 193. Sali, die Sonne scheint für alle. Grüezi allerseits zu der Daily Mail vom Dienstag. Und heute geht es um Schneeflöckli unter anderem. Aber jetzt nicht die Schneeflöckli, die da draussen zum Teil geheilt sind, sondern um menschliche Schneeflöckli. Aber bevor wir uns den Schneeflöckli zuwenden, schauen wir noch im Rahmen von der Daily Watch auf eine Story, die sich über das Wochenende so ein bisschen kumuliert hat, und es geht um den Alain Berset und seine grenzenlose Grosszügigkeit. Alain Berset, Ex-Bundesrat, das ist ganz ein grosszügiger Mensch. Weiss nicht, ob es auch gilt, wenn es um sein eigenes Geld geht, aber wenn er sicher ist, grosszügig im Zusammenhang mit Steuergeldern. Schaut bitte mal da. Abgangsentscheidungen. Vertraute von Alain Berset kassierten mehr als 750.000 Franken. Bei seinem Abschied aus dem Bundesrat verteilte der Sozialdemokrat grosszügige Abschiedsgeschenke. Ist es da aus dem Blick? Und der Blick hätte es da machen können, weil er gestützt aufs Öffentlichkeitsrecht Einblick in gewisse Zahlen und Dokumente gefordert hat. So Sachen werden uns einmal nicht frei serviert von der Bundeskanzlei, sondern man muss sich zuerst das Recht erkämpfen, um da hineinschauen. Sehr eine schöne Geschichte, also nicht schön im Sinn von schön. Ihr wisst, was ich meine, schön, dass es rausgekommen ist. Der Alain Berset ist gegangen als Bundesrat. Hat dann nachher ein neues schönes Chapel bekommen im Europarat, ihr wisst es, und hat dann aber seine treuen Vasallen nur Abgangsentschädigungen hinterlassen. Weil natürlich, wenn ein neuer Bundesrat kommt, dann werden die nicht alle übernommen. Ganz, ganz dramatische Geschichten. Die haben jetzt alle zum Raffsäckeln. Ja, die hätten nicht alle gesichert einen Job, wenn der Bundesrat geht. Und darum muss man denen so Abgangsentschädigungen geben. Offensichtlich. Jetzt gehen wir mal ein paar Namen durch, was die so bekommen haben. Der Lukas Gresch, 53. Hm? Ja, gehen wir. Luki, ja, gerne von mir, gut. Der Lukas Gresch war Generalsekretär von Alain Berset zwischen 2020 und 2023. Relativ eine überschaubare Zeitspanne. Und ja, er hat bekommen, zum Schluss 366.665 Franken. Jawohl. Gell? Das ist jetzt nicht anstelle von Lohn. Er hat Lohn bekommen in diesen 3 Jahren. Und vermutlich als Generalsekretär von einem Bundesdepartement nicht zu gering. Das dürfte ziemlich die höchste Lohnklasse sein, die es dort gibt. Nein, er hat am Schluss einfach nur 366.665 Franken bekommen. Er ist inzwischen nicht arbeitslos, er ist nicht beim RAF. Nein, schon nicht. Er ist bei Hirzelneff Schmied Konsulenten, das ist eine Lobbyfirma. Hat dort wahrscheinlich auch einen recht ansprechenden Lohn und hat den Job wahrscheinlich auch wahrscheinlich nur, aber sicher vor allem oder nicht zuletzt bekommen, weil er Marginalsekretär von Berset war. Weil Lobbyfirmen lieben die Leute, die dick drin sind im Bundeshaus, weil die haben ein Netzwerk, die kennen alle im Bundeshaus, die können den Weg ebnen ins Bundeshaus zu den wichtigen Leuten. Guter Schachzug von Hirzelneff Schmied Konsulenten, freie Marke, kein Problem, aber der Lukas Gresch hat einen Wahnsinnslohn bekommen als Generalsekretär, kommt jetzt sicher sehr einen schönen Lohn über als Lobbyist und hat zwischendurch nur 366.665 Franken Abgangsentschädigung bekommen. Weniger bekommen hat der Stefan Honecker, 48. Er ist ebenfalls von 2020 bis 2023 ein Berset sein persönlicher Mitarbeiter gewesen, was auch immer das soll sein. Ja, 153.207 Franken. Auch er ist nicht direkt in die Arbeitslosigkeit und in die Sozialfalle gestolpert, sondern er hat eine Beratungsagentur gegründet. Zusammen mit dem ehemaligen Kommunikationschef vom Alain Berset, mit dem Peter Launer, der ominöse Peter Launer, und seine Telefonkünste mit Ringen, wir müssen da jetzt nicht mehr ausführen, aber die zwei zusammen haben eine Firma gegründet, Peter Lauer noch nicht mal an, hat auch irgendeine Abgangsentschädigung bekommen. Weiss es nicht, lass mich jetzt, habe nicht nachgeschaut, lass mich nicht auf den Test raus. Aber möglicherweise hat es ein schönes Sümmchen gegeben, um zusammen eine Firma zu gründen. Dann nehmen wir noch den Remi Lüttika, 38, 2023 bis 2024, ein gutes Jahr. Also nicht ganz ein Jahr, stellvertretender Generalsekretär von Alain Berset gewesen, hat für das noch 53.759 Franken bekommen. Okay. Er ist übrigens gerade ein bisschen staatsnah geblieben. Er ist heute Leiter von einer Abteilung bei der SBB. Ihr seht, Es kann euch nichts passieren, wenn ihr mal dort oben angesiedelt sind. Ihr geht höchstens aufwärts oder auf gleicher Ebene weiter. Es kann nichts passieren, wirklich nicht. Und mein Favorite, absoluter Favorite, ist Gianna Blum, 38. Von ihr ist da schon etwas in der Dreh gewesen, ehemalige Blick-Journalistin, wo plötzlich, oh Wunder, Sprecherin geworden ist, Co-Leiterin Kommunikation vom Alain Berset Mitte der, von 2022 bis Ende 2023, also auch nicht lang. Die hat dem Alain Berset in der Corona-Zeit so viel Freude gemacht als unkritische Journalistin, dass er sie dann zu sich geholt hat und ein Abschiedsgeschenk bekommen in der Höhe von 44.311 Franken. Für, was sind es gewesen, eineinhalb Jahre, vielleicht, wenn man gross rechnet, wo sie für ihn tätig ist. Parallel dazu erfahren, hat sie einen Lohn bekommen. Vergessen wir nicht. Das ist nur eine Abgangsentschädigung. Und auch sie ist wieder versorgt worden. Sie ist jetzt in der Medienstelle von der SRG tätig. Sind nicht die Wege herrlich kurz? Zuerst der Blick und dort bist du brav. Und dann wirst du mir alle Berse eingestellt, weil du so brav bist. Und der alle Berse geht dann. Und das hast du ja vorher schon gewusst, dass der alle Berse nicht mehr lang wird Bundesrat sein. Das hat sich ja abgezeichnet. Und dann hat man ihr wahrscheinlich vorher schon gesagt, keine Angst, wir schauen schon. Und jetzt ist sie bei der SRG. Aber die SRG hat keinerlei Staatsnähe. Nein, überhaupt nicht. Wie kommt ihr denn auf so einen schrägen Pfad? Ich glaube, ihr schaut zu viele schlechte Sendungen, die euch nicht gut tun, wenn ihr so etwas glaubt. Also, es ist einfach wahnsinnig unappetitlich. Und ehrlich gesagt, weißt, ich bin kein Geringverdiener. Ich spiele jetzt da nicht den armen Genössig. Mir geht's gut. Ihr seht, ich bin wohlgenährt. Aber mir ist im Fall die Sensibilität für Leute, die nicht viel haben und die krüppeln, einfach noch nicht ganz abgegangen. Und ich finde es so widerlich, wenn man so Leute auf hochbezahlten Job mit absoluter Sicherheit, dass nachher gerade wieder einen hochbezahlten Job bekommen. Wenn man die nur mit Hunderttausenden von Franken ausstattet, finde ich einfach pfui. So, jetzt habe ich mich ausgepfuit und Juso, geht doch mal statt auf die Superreichen, auf die Spitzenverdiener der Bundesverwaltung los, wo dann noch Abgangsentschädigungen überkommen. Weil die Superreichen nehmen mir nichts weg. Die nehmen mir nicht die Steuergelder weg. Die Säckchen da schon. So, ja, super. Dann schau mal, der Puls ist schon wieder auf irgendwie 193 und wir sind erst irgendwie 5 Minuten in der Sendung oder so. Gut, also, schau mal, ob es besser wird. Schneeflöckli. Gibt Schneeflöckchen unter den Menschen. Und immer ganz sofort so, mir geht so schlecht und alle sind gegen mich. Und das Bundesamt für Statistik, das ist übrigens sowieso mein Lieblingsbundesamt, die sind so unglaublich kreativ gewesen in der Corona-Zeit. Die haben Statistik gemacht, so nach dem System täglich. Weißt du, die haben irgendwo einen Ball reingerührt und dann ist er zufällig irgendwo rausgekommen und dort ist er dann gelegen und das ist dann die nächste Zahl gewesen. Du hast nie gewusst, wo es kommt. Also das Bundesamt für Statistik hat Studenten befragt, also im Wortlaut vom Bundesamt für Statistik natürlich Studierende, substantivierte Partizipium, wo einfach sprachlich falsch ist. Bundesamt für Statistik, ein Studierender ist jemand, der jetzt, gerade jetzt in dieser Sekunde am Studieren ist. Oh, studier. Das ist ein Studierender. Wenn er schläft oder isst oder Tennis spielt oder irgendetwas macht, dann ist er kein Studierender, dann ist er ein Student. So, aber ja, nur nebenbei. Die Studierenden, ich halte mich jetzt da das Blatt noch vor mir, sind im Rahmen von einer Befragung zum ersten Mal zu einer Diskriminierungserfahrung befragt worden. Werden ihr diskriminiert, liebe Studierende? So, 25%, ein Viertel. Ein von vier Studenten hat angegeben, er fühle sich im Studium diskriminiert. Zum Beispiel aufgrund vom Geschlecht, von der Nationalität, von der Sprache und so weiter. Das ist ein Teil von so einem Bericht, der da erschienen ist. Also, jeder Viertel, das sind viele, ne? Und dann habe ich eine andere Zahl gefunden. Und ich weiss jetzt, bin ich paranoid oder hänge da zusammen? Weil fast jeder Drittstudierende, 30%, hat erzählt, er erleide unter Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Inhalt vom Studium. Zum Beispiel unter Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Schwierigkeitsgrad vom Studienfach mit anspruchsvollen Prüfungen und Arbeiten. Also, die Studenten leiden darunter, dass Prüfungen anspruchsvoll sind. Ich frage mich jetzt gerade, können Sie, dass die Leute, die Probleme damit haben, dass frecherweise in dem Studium Prüfungen gemacht werden und die sogar noch ein gewisses Niveau haben und etwas von dir erwartet wird, ob da die gleichen Leute sind, die nachher angesehen sind und gesagt haben, sie werden diskriminiert, weil es vielleicht keine falsche, schlechte Note kassiert hat. Ist nur ein riesiger Verdacht, den ich an dieser Stelle ohne jede wissenschaftliche Evidenz anbringen will. Aber ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich so. Die Schneeflöckchen, die durch irgendeine Prüfung durchgerasselt sind oder merken, oh mein Gott, ich habe nicht bis Mittag geschlafen, ich sollte noch irgendetwas tun. Die finden dann nachher wahrscheinlich, sie sind diskriminiert worden aufgrund von Nationalität oder Geschlecht oder Hautfarbe oder was auch immer. Ja. So, das sind die armen Studenten gewesen. Und jetzt eine andere geförderte Gruppe sind wir Journalisten. Also, dass ich ohne Personenschutz da ganz leise in meinem kleinen Studio sitze, ist eigentlich grob fahrlässig. Weil es gibt, schau dir mal an, eine Studie von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft, Gefährdungsmonitor Journalismus Schweiz. Auftraggeber, Bundesamt für Kommunikation. Ja, wer denn auch sonst? Wer denn auch sonst? Meine, das Bundesamt für Kommunikation, Bundesverwaltung muss dringend da bisschen Steuergeld raushauen, wo der alle Berse noch dort gelassen hat. Weißt du, die paar Franken, die er nicht rausgejubelt hat für Abgangsentschädigungen, die müssen die jetzt noch für so wichtige Studien durchlassen. Schauen wir uns mal das Ergebnis von dieser ZHAW-Studie an. Bitte sehr. 6 von 10 Journalisten erleben Hassrede. Hasserfüllte Äußerungen, Klagedrohungen und sexuelle Belästigungen gehören für viele Medienschaffende zum Berufsalltag. Die neue Studie Gefährdungsmonitor Journalismus Schweiz zeigt erstmals umfassend, welche Bedrohungen am häufigsten vorkommen, wer besonders betroffen ist und wie sich die Angriffe auf das Wohlbefinden auswirken. Oh mein Gott, das Wohlbefinden von so einem Journalisten. Wo sind die Nasentücher, wenn ich es bräuchte? Gut, also, und jetzt was? Wie sieht die Lage aus? 6 von 10 Medienschaffenden, also eine Mehrheit, sind im Jahr 2024, auf das bezieht sich die Befragung, im Rahmen ihrer journalistischen Arbeit mindestens einmal mit hasserfüllten Äußerungen oder Beleidigungen konfrontiert worden. Jetzt ist natürlich schwer die Frage, wo man Grenzen zieht. Was ist denn hasserfüllt? Ist es denn schon hasserfüllt oder Beleidigung, wenn einer nach irgendeinem Artikel im Journalisten eine Mail schreibt und schreibt, keine Ahnung, du bist doch ein Saudubel? Ist das schon hasserfüllt? Ist das schon eine Beleidigung? Also falls ja, dann möchte ich doch jetzt bitte gerne IV beantragen und vollumfänglich Vollzeit in Therapie gehen, weil ich komme da auf Tagesebene über. Also, okay, gut. Die Anfeindungen sind in den meisten Fällen, haben sich die bezogen auf die journalistische Arbeit, also einen konkreten Artikel oder so. Manche haben Beleidigungen oder hasserfüllte Äußerungen ausgestoßen, bezogen auf Journalismus und Medienschaffende im Allgemeinen, einfach so ein bisschen so allgemein, die Hut abgebaut. Oder auf eine bestimmte Zeitung, ein bestimmtes Medienprodukt hat sich manchmal auch bezogen. Ja, und 4 von 10 Medienschaffenden haben die Androhung rechtlicher Schritte erlebt. Während 1/4 mit der Einleitung rechtlicher Schritte konfrontiert war. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ist das Drohen mit rechtlichen Schritten oder jemand anzeigen, ist denn das auch schon, ist das schon hasserfüllt oder beleidigend? Also ein Rechtsmittel ausschöpfen, weil du findest, irgendwo hat einen Seif geschrieben und da ist für mich anzeigenswürdig, ist da. Also ich komme selber, ich habe das schon mal erwähnt, ich habe selber schon diverse Anzeigen im Hals gehabt, immer mit Verfahren eingestellt und so weiter. Aber ich muss dann gleich einmal eine Poststelle für einen Arzt zu einem Eingeschriebenen holen, ist ein bisschen lästig. Ich finde es auch nicht prickelnd, aber es gehört zum Spiel. Und ich glaube, also, dass man sich jetzt darüber beklagt, dass man vielleicht mal angezeigt wird, das ist halt einfach, ja, es ist das Justizsystem, räumt jedem das Recht ein, um das zu machen. Und wenn es nichts ist, wird es eingestellt, passt da aus, fertig. So, jetzt haben wir das Interessante. Das wirkt sich ja offenbar, haben wir vorhin gesehen, auf das Wohlbefinden von den Journalisten aus. Und das ist natürlich gar nicht gut. Jetzt, wie reagieren die darauf? Was machen sie denn in dieser verzweifelten Lage? Schauen mal da bitte. Coping-Strategien. Wie reagieren die Medienschaffenden auf die erfahrenen Bedrohungen? 69% der Befragten führten sich vor Augen, welche gesellschaftliche Bedeutung ihre journalistische Arbeit hat. Fast die Hälfte kontaktierte die Quelle der Bedrohung, um die Situation zu klären. 1/4 der Betroffenen hat sich entschieden, nicht weiter über die Quelle zu berichten. Dieser Befund weist auf einen problematischen direkten Zusammenhang zwischen Bedrohungen und journalistischer Selbstzensur, Chilling-Effekt, hin. Gut. Also am lustigsten finde ich, die 69% der Befragten, die, wenn die so ein böses Mail bekommen oder das Telefon oder was auch immer, haben sich die vor Augen geführt, welche gesellschaftliche Bedeutung ihre journalistische Arbeit hat. Immerhin, das tönt nach einem gesunden Umgang. Also, du kommst so ein Hassmail über, dann liest du den Hassmail und denkst so, immer wahnsinnig wichtig sein. Also, offensichtlich bin ich wahnsinnig wichtig, sonst hätte ich das Medizin bekommen. Und meine Arbeit ist so wichtig. Und ich bin die letzte Bastion der Demokratie. Und ich rette die Gesellschaft. Ich muss da durch. Ich muss mich dem Hass stellen, weil ohne mich wird die Welt untergehen. So habe ich das jetzt etwa übersetzt. Ein schöner Teil der Leute fragt dann nach, bei dem hasserfüllten Absender, finde ich gut, ja. Mache ich manchmal auch. Ich frage auch zurück und sage, okay. Säckli, hast du auch noch ein paar inhaltliche Argumente? Könnten wir noch in einen Dialog einsteigen und eine Diskussion führen? Und sonst vielleicht eher nicht. Mache ich auch. Das ist okay. Und dann hat sich 1/4 der Betroffenen entschieden, ich schreibe einfach nicht mehr über das Thema. Oder ich rede nicht mehr mit der Seite, wo ich jetzt gerade konfrontiert worden bin mit Hass und Beleidigungen. Das ist ja wunderschön. Also, du schreibst über das Klima, lieber Journalist. Und ich schreibe, du hast nicht mehr alle das im Schrank, das ist überhaupt nicht bewiesen mit dem menschengemachten Klimawandel. Und schau mal, ich habe da Studie A, B, C und D, lässt da mal durch und höre auf so ein Seich schreiben. Dann denkt er, oh mein Gott, das ist Hass, das sind Beleidigungen. Ich setze mich nicht mehr auseinander mit Leuten, die Klimawandelthesen, die Mehrheitsthesen kritisieren. Ich tue das ausblenden. Ich schreibe nur noch brav entlang von der Klimahysterie. Ich glaube, das ist das, was man jetzt wo erlebt. Das ist genau da. Der Chilling-Effekt, der da angeführt wird, die journalistische Selbstzensur, ja, dann schreibe ich doch einfach nicht mehr drüber. Hey, ich habe im Fall nichts dafür, wenn du irgendeine Beleidigung bekommst. Schreib gefälligst weiter kritisch über Themen und blende nicht einfach eine Seite der Kritiker aus, nur weil du irgendwo eine Beleidigung bekommst. Geht ja gar nicht. So, das sind Schneeflöckchen, Journalisten und Studenten. Get a grip, wirklich. Nehmt euch zusammen, reisset euch am Riemen und sind Männer und Frauen und ja. Gut. Frank Urbaniak ist in dieser Sendung schon ein Thema gewesen, weil er ein Buch geschrieben hat, Schattenseiten der Migration, sehr fakten- und zahlreiches Buch, wo er einfach aufschlüsselt, aus welchen Nationalitäten der Hauptharst von der Kriminalität kommt und dass wir wahrscheinlich bei der Migration uns irgendetwas überlegen müssen, dass das nicht immer schlimmer wird. Und jetzt dieses da, schau mal, von letzter Woche. Lesung zum migrationskritischen Buch wegen Demoaufruf abgesagt. Gegen eine Lesung des forensischen Psychiaters Frank Urbaniak in Basel gab es im Vorfeld einen Aufruf zum Widerstand. Nun hat Organisator Orel Füssli die Veranstaltung abgesagt. Ja, das ist auch so schön. Du musst ja fängst nur noch irgendein anonymes Brief auf Indie Media oder wo auch immer publizieren oder eine Zeitung ein Brief schicken und dann wird es gerade abgesagt. Du musst gar nicht mehr reingehen. In vorauseilendem Gehorsam werden die Veranstaltungen sicherheitshalber mal abgesagt, weil offensichtlich die Polizei nicht in der Lage ist, um Leute schützen, die einfach im Rahmen der Meinungsfreiheit gerne würden eine Veranstaltung machen. Es ist offenbar so, dass von Frank Urbaniak auch schon andere Verträge etc. müssen abgesagt werden aufgrund von so Gewaltandrohungen oder Demoandrohungen. Wer hat denn da überhaupt da umgedroht? Schauen wir mal da. Mit einem Save the Day trifft der feministische Streik vergangene Woche zur Kundgebung gegen eine Lesung auf. Zitat: Frank Urbaniak, rechtsextremer Psychiater, kommt nach Basel in Orel Füssli, halten wir dagegen. Hieß es im Aufruf, der sich auch an andere linksextreme Gruppen richtete. Der forensische Psychiater Frank Urbaniak hätte sein Buch Schattenseiten der Migration, Zahlen, Fakten und Lösungen am 26. November in Basel vorstellen wollen. Der feministische Streik, ich eine Frage, feministisch Streiker, ist denn da mit dem, also hinter feministisch hinter nichts mehr zu tun, ist alles zu tun, Gleichstellung, Gleichberechtigung, sind ihr zufrieden, ist alles gut, Lohngleichheit und so, alles erfüllt, dass ihr euch jetzt um anderes Zeug kümmert, oder wieso, was hat der feministische Streik in der Migrationsfrage verloren? Also ich frage nur, nicht mich nur wundern, ob sonst alles gut ist bei euch, alles okay, gut, wunderbar. Rechtsextremer Psychiater, weil du offizielle Kriminalstatistiken durchgehst und Zahlen aufschlüsselst und zeigst, Entschuldigung, Afghaner oder Syrer sind mehrhundertfach überrepräsentiert gemessen ihrer Zahl im Land in der Kriminalstatistik, wenn du da aufschlüsselst und dann sagst, könnte im Fall noch eine gute Idee sein, dass wir da im Auge behalten und uns überlegen, wer wir ins Land lassen und wer nicht, das macht dich rechtsextrem. Also, inflationärer als der Begriff rechtsextrem ist jetzt keine Zahl auf der Welt unterwegs. Es ist unglaublich, es ist einfach, jeder bei euch ist rechtsextrem. Ihr habt wirklich schwer ein, ja, ist ja gleich gut. Also, jetzt, neben Story. Also, wir müssen gar nicht drüber reden, dass das nicht geht, hoffe ich. Ich hoffe, ihr seht das so wie ich. Man kann nicht einfach irgendwelche Sachen torpedieren und verhindern, Buchlesungen von jemandem, der nichts macht, als Fakten und Zahlen vorstellen. Und sogar, wenn die Fakten und Zahlen rein erfunden wären, könnte Frank Urbaniak meiner Meinung nach das Recht nur haben, um einfach ein Buch vorzustellen. Sollte ihm unbenommen sein. Also, das ist mal das eine. Also, über das ist grusig und pfui und ja, wir wissen es. Aber, jetzt gibt es in den sozialen Medien ganz eine seltsame Erscheinung. Jetzt gibt es Leute, die sonst mit dem feministischen Streik und der Antifa und all diesen Säcklis wirklich sonst nichts am Hut haben, die das gleich auch noch gut finden, dass das in Frank Urbaniak passiert ist. Und wissen oder wieso? Weil der Herr Urbaniak, der Frankie Boy, während der Corona-Zeit ein paar Mal unangenehm aufgefallen ist. Wir schauen da mal rein. Das ist von X. Masken, Abstand, Kontakte reduzieren, testen, impfen. Es ist ein Glück, dass wir alle mit so einfachen Maßnahmen viel für unsere eigene und die Gesundheit unserer Mitmenschen tun können. Es könnte auch ganz anders sein. Fanatische Masken- und Impfgegner verkennen das. No Liestal, Hashtag. Ja. Und hätten nochmal etwas gehabt, schauen wir mal da. Genau. Die Devise müsste sein, Zertifikat, vorzugsweise 2G, plus Maske, Abstand, Vorsicht, vor allem in Innenräumen. Jawohl. Frank Robben hat kurz und knapp erklärt, ist während Corona ein von diesen Paranoiker gewesen, die einfach Zeug rausgeblasen haben, wo man heute weiss, dass es gänzlich falsch war. Und auch damals schon hätte können wissen, dass es gänzlich falsch ist. Und er war auch ein Apostel von grusigen Sachen wie einem Zertifikat, wo einfach wirklich, Entschuldigung, man darf wirklich einfach nie mehr Zeiten sein, wo man sich irgendwie muss mit irgendeinem Zertifikat über seine Gesundheit ausweisen, dass man irgendwo rein darf. Es ist einfach so obergrusig, dass es, ja, es ist grundsätzlich wirklich einfach eigentlich unverzeihlich. Aber jetzt kommt der Punkt. Wegen dem ist es gleich nicht richtig, wenn man dem Mann jetzt Buchlesungen verhindert. Und es hat jetzt wirklich so ein paar Vordenker von den so Galeonsfiguren von der Corona-Massnahmenkritischen Szene in den sozialen Medien, die gejubelt haben. Jetzt sagen das Karma, sagen wir jetzt widerfahren, das Geschäft im Recht und so. Das eine, die Leute hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich verurteile zutiefst, was der Frankie Boy da während Corona rausgenommen hat. Ist grusig, ist unappetitlich und ist falsch gewesen. Wirklich. Aber inzwischen hat er ein gutes Buch geschrieben, ein wichtiges Buch. Und jetzt, die Methode von der anderen Seite, die Verhinderungsmethode, die Bedrohungsszenarien gut zu finden, nur weil es ihn trifft, Entschuldigung, nichts gegen Prinzipien und so weiter, aber irgendwo, das eine mit dem anderen nichts zu tun, also Riese da im Riemen und nein, geht nicht, geht wirklich nicht. Gut, Daily Wahnsinn. Da treffen wir auf eine Frau namens Vivienne Huber von der SVP. Ich blende sie euch hier ein und vermutlich ist die Frau jetzt aus Sicht von einem relativ grossen Teil von der heterosexuellen Männerwelt nicht total unansehnlich. Wieso erwähne ich das? Weil sie hat Post bekommen und hat das in den sozialen Medien gezeigt. Schauen wir mal an, jemand Nachricht hat sie bekommen. Warum bist du bloß rechts? Du wärst so wunderbar schön und hättest einen wie mich können haben. Aber eine SVPlerin turnt mich mega ab. Das ist so traurig. Leb wohl. Der Arsenio hat ihr die Nachricht geschickt. Arsenio, mal lauf bei dir. Also, ich finde das so lustig. Du kannst ja ein Monitoring haben und sagen, ich will nichts mit der rechten Frau haben. Ich bin links und ich könnte sie mit der rechten Frau. Ist übrigens keine dumme Idee, weil ich bin kein Beziehungscoach, aber ich habe das Gefühl, so ein minimaler Konsens in den wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen und im Weltbild ist für eine Beziehung nicht schlecht. Wenn ihr jeden Tag einfach googeln könnt, weil ihr ganz entscheidende Fragen rund ums Weltbild unterschiedlich seht, dann kann das nicht so wahnsinnig harmonisch sein. Also, egal wie gut das läuft zwischen den Laken, aber das kann da nicht ersetzen. Also ein bisschen irgendwo eine Nähe, glaube inhaltlich müssen wir schon haben. Das finde ich, sage dem Arsenio unbenommen. Aber was ich so herrlich finde, er schreibt da, du hättest einen wie mich können haben. Boah, hat der Mann Selbstbewusstsein. Schickst du noch Frauen nach und sagst, du, ich will dich wegen dem und dem und dem nicht. Und das ist auch schade, weil sonst hättest du mich können haben. Also, ich möchte nur mal für 5 Minuten dem Arsenio sein grenzenloses Selbstbewusstsein und die Vivienne hat da sehr cool reagiert, hat das öffentlich gemacht. Ich finde es sonst nicht, man muss ja nicht alles raustragen, was einem privat geschickt wird. Aber ehrlich, wenn das Wort toxische Männlichkeit, wo ich mir schon oft darüber gefurzt habe, irgendwo eine Bewandtnis hat, dann da würde ich sogar einsagen, da ist toxisch männlich. Hey, Alte, wenn du anders politisch polt wärst, hättest du mich können haben. Das ist ja Oberpfui, Arsenio. Gut, und dann schauen wir uns das hier noch an. Schauen wir mal das Bild an. Schauen wir mal die Alubüchsen hier an. Die sind vorgestellt worden, die Dinger hier, sind vorgestellt worden als Wintermöglichkeit für Obdachlose, dass die nicht unter freiem Himmel müssen schlafen müssen, sondern die können da in die wie hat es irgendjemand hat auf X, Brotdose. Brotdose hat einer dazu geschrieben. Das dünkt mir noch relativ eine gute Begrifflichkeit. Die sehen aus wie Brotdose. In so Brotdose kannst du in Deutschland dann steigen, damit du vor Kälte geschützt bist. Liebes Deutschland, ihr kauft ganze alte Hotel. Ihr baut neue Gebäudekomplexe. Ihr rührt zum Teil Leute, alte Leute, die seit 40 Jahren in der gleichen Wohnung gewohnt haben. Echt wahr, rühren da aus der Wohnung raus, zum Flüchtling unterbringen. Und einen eigenen Obdachlosen gehen da so Dinger zum Drichräuchen. Also menschenunwürdig, da geht es ja nicht mehr. Also die eigenen Obdachlosen lassen da in diesen Alu-Brotdosen pennen, während für die anderen Hotel und Neubauten freigeschaufelt werden. Also, habe ich schon mal erwähnt, Deutschland hat fertig. Wir gehen zu der Leserpost. Da habe ich einen Zuschauerwitz bekommen von einem regelmäßigen Lieferant. Und zu dem Leserwitz habe ich nachher noch eine Frage, aber ich erzähle zuerst den Witz. Wie lange muss ein Entlebucher saufen, bis er 0,5 Promille hat? 3 Tage lang nichts. Also, ich habe den Witz verstanden. Ich habe verstanden, dass der Entlebucher offenbar so einen Standardpegel hat, also, dass er mal eine Weile lang trocken muss, dass er die Promille nicht mehr im Blut hat. Aber jetzt müsst ihr mal sagen, habe ich Entlebucher ein Problem? Sind denn ihr bekannt als Süffel? Ich kenne das Entlebucher im Fall überhaupt nicht. Ich kenne, glaube ich, auch niemanden aus dem Entlebuch. Und wenn ich jemanden kenne, der aus dem Entlebuch ist und der sagt, hey, Video, Spinnjungle, wir kennen uns doch, dann schreib mal. Aber ich bewusst kenne ich keinen Entlebucher. Und es nimmt mich auch Wunder, wieso jetzt gerade der Entlebucher da an die Kasse kommt bei dem Leserwitz. Vielleicht hat auch der Zuschauer, der mir den geschickt hat, hat einfach etwas gegen Entlebucher. Aber wenn ihr mir helfen könnt, das Rätsel zu lösen, schreibt es unbedingt in die Kommentare oder mir direkt. Weil, es ist mir ein Rätsel und ich würde gern da mehr wissen über die trinkfesten Entlebucher. Das interessiert mich. Das interessiert mich so sehr, dass ich sogar liebäugle. Ich könnte mal ins Entlebuch fahren. Sobald ich herausgefunden habe, wo zur Hölle das Entlebuch überhaupt ist. Ich habe Geografie im Fensterplatz gehabt. Das war's von der Daily Mail für heute. Ich komme morgen wieder. Danke, bis dann und tschüss.